Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das öffentliche Reden und das gemeinsame Nachsinnen und Philosophieren über das, was maßgeblich über den Lauf der Welt bestimmt, hatte in Griechenland Tradition. Wenn ich mich heute in Stuttgart vorm Schloss irgendwo hinstelle auf eine Apfelsinenkiste und anfange, eine Rede zu halten, dann wissen die Passanten ziemlich genau zweierlei, nämlich erstens, sie bleiben besser nicht stehen, und zweitens, ich gehöre mutmaßlich zu irgendeiner dieser Sekten, die andere Leute bekehren wollen. In Athen, was anderes, der einzige Ort in unserem lieben Europa, der mir heute einfallen würde, an dem man ungestört und halbwegs ernst genommen und mit Aussicht auf Zuhörerschaft reden könnte, ist in London. Die Briten hatten diese Gewohnheit zumindest im 20. Jahrhundert noch sehr lebendig. Wer will, darf reden, als freier Bürger. Wer will, darf reden, und wer mag, kann zuhören und kann auch hinterher ins Gespräch einsteigen. Paulus wird eingeladen und genötigt zu reden auf dem Marktplatz in Athen. Leute sprechen ihn an und sagen: Wir haben ungefähr mitgekriegt, dass du da was Neues erzählst, das interessiert uns sehr. Bitte leg's uns da, teile es uns mit, lass uns hören, was deine Richtung genau ist. Und Paulus nutzt die Gelegenheit für eine Missionsansprache. denn er hat dafür beste äußerliche Voraussetzungen. Zunächst einmal die Neugierde der Zuhörer. Die müsste man heute in Stuttgart in der Innenstadt erst wecken. Und wer dann stehen bleibt, der will vielleicht lieber selber reden und widersprechen und eigene Vorstellungen entfalten. Die Neugierde der Zuhörer damals können wir bitte erfahren, wir wollen gerne genau wissen. Dazu kommt für Paulus als gebildeten Menschen seiner Zeit vorhandene Erfahrung, die er teilt mit den Athenern. Philosophische Bildung, Erfahrung mit Lebensmodellen und die Kritik der vorfindlichen Religion. Wenn man so die griechischen Götter und Helden sagen, als junger Mensch zur Kenntnis nimmt, dann hat man die Vorstellung, das hätten alle damals noch geglaubt zur Zeitwende. Wenn man dann im Studium in ein Seminar über römische Religion gerät, dann ist man genau an der Stelle und stellt mit Überraschung fest, dass alles in der Praxis dann doch sehr viel nüchterner und abgeklärter und ein wenig abgebrühter auch war. Die mythischen Erzählungen von den Göttern, die sich benehmen wie Menschen, nur schlimmer, die hat kaum noch ein gebildeter Zeitgenosse des Paulus wirklich ernst genommen. Die Literaten in der Zeit des Hellenismus glauben alle nicht, dass das sich so verhalten könnte. Die haben keine Vorstellung von einem lebendigen Zeus mit einer Familie, in der es zugeht, wie in unseren Familien hoffentlich nicht. Das ist abgetan als Aberglaube. Was bleibt, ist eine Scheu vor Göttlichem in der Natur. Was bleibt, ist die Scheu und die Sorge, an irgendwelchen Orten Götter, die da wohnen könnten, womöglich zu stören, denen auf die Nerven zu fallen, in deren Heiligtum versehentlich rumzustapfen. Und deswegen ist man beim Bewegen in der Natur sehr vorsichtig. Der Kommandant eines Römerkastells bei Frankfurt hat einen Bach angezapft, um die Pferde, die er im Kastell hatte, mit Wasser zu versorgen. Die Brunnen gaben nicht genug her. Und hat sicherheitshalber mal einen Opferstein an die Stelle anbringen lassen, wo er die Wasserleitung gebaut hat. Denn es könnte da ja Quellnymphen geben und die könnten beleidigt sein durch dieses Eindringen in ihre Sphäre. Und sollte man einen übersehen haben unter den Göttern und Geistern und sollte man versehentlich einen nicht respektiert haben, dann gibt es in Athen diesen einen Tempel mit dem Altar für den Gott, den wir noch nicht kennen, den unbekannten Gott. Und daneben das ganze Gepränge und man streut ein wenig Weihrauch oder opfert irgendein preiswertes Tier und dann kann man hoffen, dass einen die Götter nicht stören bei dem, was man zu tun vorhat. Das findet Paulus vor, samt dem Tempel für den unbekannten Gott. Und daran knüpft er nun an in seiner Ansprache. Daran knüpft er an und damit kommt er den Athenern nahe mit der Botschaft von Jesus Christus, mit der Predigt von dem lebendigen Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in der Welt existiert. Der den Menschen geschaffen hat, zunächst den Menschen am Anfang, aus irdischem Material und lebendig gemacht, dadurch, dass er versehen ist mit Gottes Atem und Geist. Und dieser Geist und Atem Gottes, der lebt in jedem einzelnen menschlichen Geschöpf, auch in den Zuhörern damals auf dem Areopag, die um Paulus rumstehen und staunend erfahren, was er verkündigt. Eigentlich hätte Paulus auch anders ansetzen können. Wir erfahren in diesem Kapitel in der Apostelgeschichte, wie er in Athen spazieren geht. Und dann sieht er die vielfältigen Tempel und Kulte und sieht den ganzen religiösen Zirkus und sieht, das, was die Leute tun, ohne es bis in die Tiefe überhaupt selber ernst zu nehmen, und sein Geist ergrimmte in ihm, berichtet die Apostelgeschichte. Eigentlich hätte Paulus vom Leder ziehen können und loslegen gegen die Athener. Er hätte die Predigt in der Stadt voller Götzenbilder beginnen können, statt mit einer Anknüpfung mit dem Satz: Ich finde es ganz furchtbar, wie es hier religiös zugeht. Was wäre der Unterschied? Die Athener hätten gleich die ungetrübte Meinung des Apostels zu ihrem Alltag und zu ihrer Religiosität. Und die Athener würden gleich ihre Ohren und Herzen verschließen, würden sich umdrehen und würden sagen: Danke, das genügt. Paulus knüpft an. Er sagt damit nicht, dass das richtig wäre, was die Athener da tun. Er macht sich nicht gemein mit dieser Religiosität, im Gegenteil. Er sagt: Ihr habt diesen einen, der hinweist auf den Gott, den ihr noch nicht kennt. Ich sag euch jetzt, wer das ist. Ich sage euch jetzt, worum es sich dabei handelt, wie es sich damit verhält. Ich verkündige euch, was ihr unwissend verehrt. Und dann verkündigt er den Athenern Dinge, die sie keineswegs verehrt haben. Die sie keineswegs schon im Fundament ihres Glaubens und ihrer Religiosität haben, sondern die neu sind für sie als Erklärung ihrer Welt und ihres Lebens. Paulus übersetzt die biblische Schöpfungs- und Heilsgeschichte, übersetzt das ein bisschen in die Sprache der griechischen Philosophie, ohne aber dabei die Botschaft irgendwie zu verkürzen. Könnten wir das heute nur immer? Wenn wir versuchen zu übersetzen und irgendwie farbenfroh und kindgerecht zu reden oder so, wie man heute spricht, wie immer das ist, dann ist das große Risiko, dass am Ende auch was anderes rauskommt, als das, was der Übersetzung und Übertragung zugrunde liegen sollte. Paulus verkürzt nicht. Er verschweigt nicht den Ruf Jesu Christi zur Buße. Er redet vom Gericht Gottes. Man möchte sagen: Ja, lieber Apostel, muss das denn in der allerersten Missionsansprache, die du diesen Leuten hältst, gleich zur Sprache kommen? Ja, es muss, offensichtlich. Die Sache ist ernst. Paulus redet von Jesus Christus und vom Auferstehungsglauben. Und damit hat er so einigermaßen kurz zusammengefasst, was gepredigt werden soll. Wir unterstellen mal, dass der Apostel Paulus nicht in den 2 Minuten fertig war, die Lukas überliefert in der Apostelgeschichte, sondern dass er schon mit ordentlicher Ausführlichkeit geredet hat, wie man das damals tat und heute nicht mehr darf. So kurz, wie Lukas es zusammengefasst hat, wird es nicht gewesen sein damals. Aber in der Zusammenfassung, wie in der Predigt, vollständig das, was die Athener hören müssen, damit sie wissen, welchen Grund hat dieser Gott, den Paulus verkündet, sich uns zuzuwenden. Womit hat das angefangen? Wo kommt eigentlich der Anspruch Gottes auf unser Leben her? Damit sie wissen, es ist ernst. Und unser Leben kann nicht so bleiben, wie es ist. Es ist nicht alles in Ordnung und nicht alles recht. Und damit sie erfahren, wer ihnen hilft, wenn sie diese Erkenntnis sich zu eigen machen und gerne hätten, dass Dinge anders sind, als sie bisher gelaufen sind. Kurze Missionspredigt des Paulus. Und die Reaktion ist zu erwarten, als er anfängt, von der Auferstehung der Toten zu reden. Bis dahin hören die schweigend zu. Als er dahin kommt, da wird es den meisten Zuhörern unglaublich, dass der Geist eines Gottes in uns Menschen lebt. Das hätten griechische Philosophen damals so ähnlich auch sagen können, ein bisschen anders verstehen, als Paulus das meint. Dass es einen Gott gibt, der segnend für uns sorgt, Das hätten sich die religiös Frommen damals auch wünschen können und vielleicht sogar vorstellen. Aber dass es vorkommt, dass einer stirbt und begraben wird und wirklich tot ist und dass der dann wieder lebt, nein, das können die Athener nicht akzeptieren. Das geht doch nicht. Das ist noch nie passiert und das wird auch nie passieren. Und da reagieren sie so, wie Menschen reagieren, wenn man ihnen Unglaubliches sagt. Die einen fangen an zu lachen und spotten. Wunderbar. Probiert mal, auf Fragen, die in eurer Umwelt an euch gestellt werden, exakt die Wahrheit zu sagen. Ungefähr die Hälfte der Zuhörer hält das bei mir für einen Witz, wenn ich genau sage, wie es ist. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an den Zuhörern. Wahrscheinlich liegt es an der Wahrheit. Das ist die eine Reaktion. Die anderen sagen, na gut, das Geschwätz, wie beenden wir das jetzt möglichst höflich und sagen dem Paulus ein andermal weiter. Das reicht für heute. Du kannst Schluss machen, wir haben im Wesentlichen kapiert, wie du unterwegs bist. Das ist fast noch schlimmer als der Spott. So die freundliche, milde, einigermaßen höflich bleibende Ablehnung, das reicht uns jetzt. Und das, könnte man sagen, ist doch eigentlich sehr frustrierend. Wenn Paulus, also immerhin der von Jesus Christus besonders berufen und eingesetzte Heidenapostel, wenn Paulus nach allen Regeln der Kunst eine missionarische Predigt hält und die eine Hälfte sagt, das ist ein Witz, und die andere Hälfte sagt, lass stecken, brauchen wir nicht. Aber andererseits, liebe Schwestern und Brüder, finde ich es auch sehr tröstlich, dass es dem Paulus so geht. Ich meine, welchen Erfolg haben wir denn, wenn wir versuchen, irgendwelchen Mitmenschen unter noch so günstigen Voraussetzungen zu bezeugen und klarzumachen, was wir glauben? Welche Aussicht auf Erfolg haben wir, wenn wir auf Arbeit oder in der Schule, im Studium oder wo auch immer, in der Nachbarschaft, mitteilen, was wir glauben? Was passiert, wenn man so einem Nachbarn einen Andachtskalender schenkt? Je nachdem. Wenn der schon infiziert ist mit dem christlichen Glauben, dann hast du vielleicht Glück und er bedankt sich und vielleicht hat er Glück und liest den auch, gelegentlich. Aber es sind doch wahrscheinlich auch einige dabei, die sagen, naja, also ich will den Geber jetzt irgendwie nicht kränken und deswegen tue ich mal so, als ob mir das lieb wäre. Und manchmal gibt es offene Zurückweisungen mit dem klaren Hinweis, das wollen wir nicht und das brauchen wir nicht. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen in der Gesellschaft des Missionars und Heidenapostels Paulus. Dem ging es genauso, wie es uns geht, wenn wir einladen zur Kirche. Warum macht man das dann? Es gibt einen wunderbaren Schlusssatz unseres Abschnittes, nachdem Paulus eigentlich schon sich abgewandt hat, merkt Lukas an und schreibt, einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Es ist nicht so, dass es nur Misserfolg gäbe. Es ist nicht so, dass überhaupt nichts passierte. Es ist nicht alles in den Wind geredet und vergeblich, sondern einige schließen sich an. Das sind so wenige, dass es sich Lukas erlauben kann, hier nach dieser wunderbaren Ansprache einzelne Namen zu nennen. Zwei Namen nennt er, einen Mann und eine Frau. Und dann vielleicht noch ein paar, die haben sich vielleicht da nach einiger Zeit wieder zurückgezogen, sodass ihre Namen gar nicht so bekannt sind. Ganz geringer Erfolg. Und das ist ganz typisch. Das ist ganz typisch für christliches Bemühen um Mission. Wenn ich mir überlegen sollte, wen ich zum Glauben gebracht und geführt hätte, wie viele Namen könnte ich da nennen? Gar keinen. Gar keinen. Nicht mal die eigenen Kinder. Soweit ich hoffe, soweit es aussieht, haben die eine Beziehung zum Herrn Jesus und einen Glauben an Gott, aber nicht von mir. Ganz gewiss nicht von mir. Aber wir geben weiter. Wir bezeugen, was unseren Glauben ausmacht. Wir erzählen, was unser Leben trägt. Wir richten aus, was von unserem Gott zu sagen ist. Wir versuchen es und versuchen es in aller Anfechtung und Schwäche. Und ich kann nicht so gut vom Glauben reden, wie Paulus das konnte. Und kann es nicht so gut übersetzen in die Zeit, die mir gerade begegnet. Das fängt damit an, dass ich meine Mitmenschen nicht so gut kenne, wie Paulus die seinen offensichtlich kennt. Aber Gott nutzt das manchmal. Gott schenkt das, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen ihr Leben auf ihn und auf sein Wort gründen. Dass Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus den Himmel offen finden. Dass andere so getröstet und so gerettet werden, wie wir auch. Die Zahlen können einem verschwindend gering vorkommen. Gestern nach der Beerdigung sprach mich ein Gotteskind an und erzählte mir, sie hätte einen Menschen zum Glauben geführt. Ich habe mir verkniffen zu sagen, oder haben sie einen mehr als ich? Habe ich nicht gesagt. Ich bin manchmal sehr zurückhaltend, es überrascht mich selber. Ich habe ihr gesagt, wir wissen doch gar nicht. Wenn wir bezeugen, was unseren Glauben ausmacht, wenn wir von unserem Gott reden und von unserem Heiland, wir wissen nicht, wie sich das und wann sich das auswirkt. Und manchmal kriegt man so Früchte gezeigt und wird darauf hingewiesen und möchte doch lieber den Kopf schütteln und sagen, Gott, durch seinen Heiligen Geist, ruft zum Glauben und erhält im Glauben. Hinweis nach dem Vorbild des Apostels für unsere Mission und unser Zeugnis vom Glauben. Das dürfen wir übernehmen von der Areopagrede des Paulus. Wenn uns jemand eine Kanzel aufstellt, dann dürfen und sollen wir auch draufsteigen und predigen. Und das kommt unter ganz merkwürdigen Bedingungen manchmal zustande, dass Leute irgendwas anlegen und plötzlich steht einer von uns oben und hat Gelegenheit und hat ein paar Minuten die Aufmerksamkeit. Das dürfen wir nutzen. Wir dürfen das in Anspruch nehmen, egal wo die Kanzel steht und egal wer sie dahin gebaut hat. Zweitens, was wir sagen, müssen wir unseren Zuhörern sagen. Und das heißt, an unserem Ort und in unserer Zeit. Und wenn wir nicht wissen, wer uns da zuhört, dann müssen wir versuchen, die Zuhörer kennenzulernen. Dann müssen wir uns interessieren für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Drittens, die Botschaft ist unbequem. Die Botschaft Gottes, die ausgerichtet werden soll, ist ein Ruf zur Buße. Und das heißt nicht, dass wir dem Zuhörer über die Schultern streicheln dürfen und sagen, ist alles prima, mach so weiter, dann wird alles gut. Sondern Buße heißt halt, du bist auf dem falschen Weg. Merk das, kehr um und richte dich neu aus. Wenn mir das einer sagt, dann werde ich auch einen Prozess der Einsicht und der Selbstwahrnehmung brauchen, bis ich ihm dankend sagen kann, wunderbar, du hast mich gerettet. Der erste Impuls ist ein anderer. Wenn mir jemand sagt, es ist alles falsch, wie du es machst, schäm dich. Die Botschaft ist unbequem. Und sie ist auch für uns nicht bequem. Das gehört dazu. Und viertens, selbst wenn wir alles richtig machen, dann gibt es diese drei verschiedenen möglichen Reaktionen. Den Spott und die Ablehnung. Die Passivität, das Dankeschön, es reicht. Das will uns entmutigen. Der Herr Christus will, dass wir reden. Wegen der wenigen, die auf unser Zeugnis hin glauben. Dass die Maßstäbe im Himmel da völlig anders sind als bei unseren statistischen Erhebungen, da dürfen wir ganz zuversichtlich und gewiss sein. Der Herr Christus hat uns das statistisch im Gleichnis vor Augen geführt, mit der Freude über das eine verlorene Schaf, eins von 100, das wiedergefunden wird. Unsere Erfolgsquote liegt in der Regel statistisch noch unter 1%. Das soll uns nicht anfechten. Den Jubel im Himmel, den gibt's über Menschen, die gerettet werden. Und wir gehören zu der Kirche dazu, durch die Christus in dieser Welt gegenwärtig ist, durch die Christus seine Sache bezeugt und ausrichten lässt und durch die Gott in seinem Geist Menschen erneuert und erhält. Frag mich, woher ich das weiß. Ich weiß es aus eigenem Erleben und Erfahren. Ich weiß es, weil ich auf diese unwahrscheinliche Weise von Gott gerettet und erlöst und erneuert bin. Durch meinen Herrn Jesus Christus. In der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.